Liebe Gemeinde, einer der bekanntesten Evangelisten des 20. Jahrhunderts war der Essener Pfarrer Wilhelm Busch. Und von ihm stammt der Satz: Wenn ich nicht Christ geworden wäre, dann höchstens noch Räuberhauptmann. Alles andere wäre mir zu langweilig gewesen. Nun, wer Buschs Bücher liest, der wird diesen Satz bestätigen können. Er hat das nicht oberflächlich gemeint, so im Sinne eines unterhaltsamen, billigen Abenteuers. Dahinter standen schmerzvolle, angstvolle Erfahrungen auch, zum Teil in der Auseinandersetzung mit der bekennenden Kirche, mit den Nazis und der Gestapo. Busch suchte nicht ein spaßorientiertes, actionreiches Leben, aber er wusste, wo einer mit Jesus lebt, da passiert auch etwas. Da kann man nicht einfach im alten Trott weitermachen. Nun war dieser Jugendpfarrer bestimmt ein ganz besonders farbiger Typ, aber die Grundrichtung seiner Worte, die gilt für jeden Christen. Und darum, wenn man das Christenleben mit einer Gattung aus der Literatur vergleichen wollte, dann bleibt uns eigentlich nur die Gattung des Dramas. Drama, sein griechischer Begriff, heißt eigentlich Handlung. Das heißt, da passiert was, da geschieht etwas. Und so müsste man auch das 11. Kapitel des Hebräerbriefs titulieren, das wir heute Morgen miteinander abschließen wollen. Und ganz besonders die letzten Verse, die Sie vor sich haben, die Verse 32 bis 40. Wenn wir zum Abschluss nochmal auf das ganze große Kapitel zurückschauen, dann können wir es eigentlich in zwei Abschnitte, in zwei große, grobe Abschnitte unterteilen. Teil A zeigt uns das übernatürliche Wesen des Glaubens, die übernatürliche Qualität des Glaubens, könnte man auch sagen. Wir hatten gesehen, der Glaube ist eine übernatürliche Gewissheit, er hat ein übernatürliches Verständnis, er findet übernatürliche Informationen, er empfängt ein übernatürliches Zeugnis von Gott, er lebt in einer übernatürlichen Beziehung und er vertraut einer übernatürlichen Person. Das können Sie alles im Einzelnen nochmal nachhören in den ersten Predigten über www.beg-hannover.de, wer die ersten Predigten nicht mithören konnte. Also das übernatürliche Wesen des Glaubens. Und daraus folgt dann Teil B, die übernatürliche Wirkung des Glaubens. Das heißt, wo lebendiger Glaube ist, da ist auch gläubiges Leben. Wo Jesus Christus in eine Biografie einzieht, da bringt er Bewegung mit. Immer. Das ist für den Betroffenen nicht immer angenehm, aber immer heilsam. Das heißt nun nicht, dass jeder Christ ein Hektiker sein sollte. Nicht jeder kann und nicht jeder sollte das Temperament von Wilhelm Busch haben. Das wäre gar nicht auszuhalten, wenn wir alle so rumliefen. Aber das gilt für alle. Wo der Herr Jesus das Steuer im Lebensschiff übernimmt, da können wir nicht auf Dauer in abgelegenen, stillen Gewässern vor uns hindümpeln. Das wird nicht so sein. Sondern Jesus zieht uns mit in das Drama hinein, in das Drama, das die neutestamentlichen Schreiber und das auch Jesus Nachfolge genannt hat. Nachfolge ist Drama. Und Jesus hat von Anfang an gewarnt. Er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Das heißt, der muss damit rechnen, dass es in seinem Leben nicht so beschaulich weitergeht wie möglicherweise bisher. Der Jesus hat ausdrücklich gewarnt. Von Søren Kierkegaard, dem dänischen Philosophen, stammt etwas frei zitiert der folgende Satz. Kierkegaard gesagt, wo einer Christ werden soll, muss Unruhe sein. Wenn einer Christ geworden ist, wird Unruhe sein. Und dieses Christentum ist Brandstiftung. Und damit war Kierkegaard gar nicht so weit vom Neuen Testament weg, denn der Herr Jesus hat das schon ganz ähnlich gesagt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Das ist Brandstiftung. Und dann fügt Jesus hinzu, was wollte ich lieber, als dass es schon brennte. Lukas 12, Vers 49. Und darum ist das eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen und stellen lassen müssen von Gott. Habe ich ein brennendes Herz für Jesus und sein Evangelium? Das brennende Herz, das ist keine psychologische Kategorie. Das ist nicht in erster Linie eine Frage nach unserer Emotionalität und Man könnte da vielleicht mit ein paar Motivationstricks nachhelfen, dass man ein bisschen auf die Tränendrüse drückt und dann. Nein, das ist nicht gemeint. Ein brennendes Herz, das drückt sich auch ganz unterschiedlich aus, je nach Temperament, Charakter, Wesensart. Aber das brennende Herz ist eine geistliche Kategorie. Und das sieht letztlich nur Gott, ob dein Herz brennt oder nicht. Als die Emmausjünger, überlegen wir mal, am Abend des ersten Ostertags sich daran zurückerinnerten, wie sie Jesus begegnet waren. Was haben sie da im Nachhinein gesagt? Brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm sprachen. Brannte nicht unser Herz in uns. Und wie hatte der Herr Jesus das gemacht, dass ihr Herz brennend wurde? Er hatte ihnen die Schrift ausgelegt. Er hatte ihnen gezeigt, dass das Alte Testament auf ihn als den Messias hinweist. Und da brannte ihr Herz. Und so kommen auch wir nur zu einem brennenden Herzen. Und so halten wir unser Herz gewissermaßen nur am Brennen, wenn wir uns immer wieder der Schrift und der Auslegung des Wortes Gottes aussetzen und darin forschen und lesen. Das macht unser Herz brennend. Und genau dieser Ton klingt durch Hebräer 11 hindurch. Wo lebendiger, echter Glaube ist, da hat er Folgen, heißt das. Und das war bei den Gläubigen des Alten Testaments schon genauso. Natürlich gibt es auch Unterschiede zwischen dem Glauben, bevor Jesus gekommen ist, und dem echten Glauben, nachdem der Herr Jesus gekommen ist. In der Theologie sprechen wir da von einer fortschreitenden Offenbarung. Das heißt, Gott offenbart immer mehr von seinem Willen, von seinem Wesen, von seinem Weg. Und wir dürfen ihn immer besser und immer präziser kennen. Eine fortschreitende Offenbarung. Und doch gibt es wichtige Gemeinsamkeiten zwischen dem Glauben vor Jesus und nachdem der Herr Jesus gekommen ist. Es ist derselbe Gott. Es ist sein Wort. Es ist seine Verheißung. Es ist seine Vergebung. Auch der Glaube im Alten Testament war ein Geschenk, war eine Gabe von Gott. Auch im Alten Testament wurde kein Mensch durch seine Werke gerettet, sondern allein durch die Vergebung des lebendigen Gottes. Und darum kann der Hebräerbrief den Christen im 1. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert wichtige Grundsätze des Glaubens nahebringen und als Beispiel dafür die Vorfahren aus dem Alten Testament anführen. Das ist kein Bruch. Und das gilt auch schon bei den echten Gläubigen im Alten Testament. Dieser Glaube hat ein übernatürliches Wesen und er entfaltet übernatürliche Wirkungen. Und unser Problem ist, dass wir diese Wirkung nicht immer spüren und sehen in unserem Leben. Der Glaube ist sich manchmal selbst verborgen. Das ist unser Problem. Auch der echte Glaube schwebt nicht auf Wolke 7 durchs Leben. Und das ist der große Irrtum und die große Irrlehre dieses sogenannten Wohlstandsevangelium, Health, Wealth, Prosperity Gospel, als sei einer, der zu Jesus kommt, dann schon gewissermaßen darauf vorprogrammiert, dass er reich ist, dass er erfolgreich ist, dass er gesund wird. Das sagt die Bibel nirgendwo. Das ist ein großer Irrtum. Und dieser Irrtum hat viel Schaden angerichtet. Als der Herr Jesus die Jünger in seine Nachfolge rief, da hat er sie nicht damit gelockt, dass ihr Leben von nun an leichter, lockerer, erfolgreicher werden würde. Das hat er nicht gesagt. Sondern er hat gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Darum überlegt es euch gut, ob ihr in meine Nachfolge eintretet oder nicht. Aber der Herr Jesus hat auch gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Das hat er auch versprochen. Er hat auch gesagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Er hat auch gesagt, ich bin bei euch alle Tage und niemand wird euch aus meiner Hand reißen können. Das ist beides. Und genau in dieser Spannung zwischen Anfechtung und Freude, zwischen manchmal quälender Anfechtung und überschäumender Freude, genau in dieser Spannung leben wir, solange wir hier auf der Erde sind, lebt der Glaube. Und manchmal kommt es uns so vor, dass wir diese Spannung kaum aushalten könnten. Dass wir sagen, Herr, wenn das noch lange so geht, dann schaffe ich es nicht mehr. Und das ging auch den ersten Hörern, den ersten Lesern des Hebräerbriefs nicht anders. Die wurden durchgeschüttelt, was das Zeug hält. Und Gott hat es zugelassen. Er hat sie darin festgehalten, aber er hat es zugelassen. Schauen Sie in Hebräer 10 im Kapitel davor, da steht in Vers 32, gedenket, nachdem ihr erleuchtet wart, also nachdem ihr zum Glauben gekommen wart, was ihr erduldet habt für einen großen Kampf des Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid. Das wurde ihm zugemutet. Oder Gemeinschaft mit denen hattet, denen es so ergangen war. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Verstehen Sie? Und dann ruft ihnen der Hebräerbrief zu, haltet durch. Hebräer 10, Vers 35, dieser wunderbare Vers. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und damit das gelingt, gehört dazu, Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene erlangt. Das ist unsere Situation. Und dann hält der Schreiber des Hebräerbriefs inne und er merkt, ich kann jetzt nicht einfach weitermachen mit dem Thema. Ich muss denen das unbedingt nochmal genauer vor Augen führen, was es bedeutet zu glauben und den Glauben nicht wegzuwerfen. Ich muss euch unbedingt nochmal zeigen, was für ein wunderbarer Glaube das ist, den der lebendige Gott euch schenkt. Wie sehr ihr euch darüber freuen könnt. Und dann schiebt er dieses 11. Kapitel ein, das wir gelesen und studiert haben über mehrere Wochen hinweg. Diese Ahnengalerie der Glaubensväter zeigt ihnen das übernatürliche Wesen dieses Glaubens und zeigt ihnen, wie aus dem übernatürlichen Wesen dann zwangsläufig eine übernatürliche Wirkung folgt. Eine ganz spezielle Dynamik. Das heißt, es ist keine Stimmungsmache. Da geht es nicht um eine emotionale Aufputschung der Gläubigen. Das wäre ja nie von Dauer. Aber es ist die Wahrheit selbst. Es ist Gott selbst und seine Wahrheit, die uns bewegt. Schon der Philosoph Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, "All truth is bloody truth for me." Jede Wahrheit ist für mich blutige Wahrheit. Damit wollte er sagen, Bluternst, sie treibt mich um, sie packt mich. Sie wühlt mein Leben auf. Jede Wahrheit ist eine blutige Wahrheit für mich, hat Nietzsche gesagt. Und im übertragenen Sinne, wie viel mehr gilt das für die Wahrheit, die Gott uns offenbart? Es ist eine Wahrheit, die unser Herz durchwühlt und die unser Leben packt. Und um diese Wirkung zu beweisen, hatten wir gesehen, erinnert der Hebräerbrief dann an die Geschichte des Volkes Israel, die ja den meisten Lesern des Hebräerbriefs bekannt war, gut bekannt war. Und er teilt diese Geschichte in vier grobe Einschnitte ein. Er zeigt zunächst, wie der Glaube gewirkt hat vor der Sintflut, Abel, Henoch, Noah. Dann als zweites die Zeit der Patriarchen, also vor allem Abraham, wie der Glaube bei Abraham sich bewährt hat. Und dann die dritte Phase, die der Hebräerbrief zeigt, Hebräer 11, ist die Zeit des Mose, Moses Eltern, Mose selbst, Josua, sein Nachfolger und diese Rahab. Und dann zum Schluss. In den letzten Versen, das sind unsere Verse, kommt dann die Epoche, die nach Josua beginnt, dran. Die Zeit der Richter, die Zeit der Könige und die Zeit der Propheten. Und auch in dieser Zeit hat Gott wieder echten Glauben geschenkt. Und auch in dieser Zeit war der echte Glaube kein Spaziergang. Und auch aus dieser Zeit will Gott uns heute Morgen, am 11. Oktober 2009, eine Ermutigung rüberschicken. Gehen wir also hinein in diese letzten Verse von Hebräer 11. Hier wird noch einmal zugespitzt und verdichtet das Drama des Glaubens. Und was soll ich noch mehr sagen, Vers 32? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und dem Propheten. Es kommt einem vor, als ob der Hebräerbrief jetzt am Ende nochmal richtig das Tempo anzieht, ja? So in der Musik würde man sagen Allegro oder Allegro vivace. Unmittelbar vorher hat der Hebräerbrief eine wunderbar tröstliche Erfolgsgeschichte des Glaubens erzählt. Das darf man ruhig so sagen. Wie die Gläubigen trotz zwischenzeitlicher Niederlagen das bessere Ende immer für sich haben. Unmittelbar vorher. Und wir hatten gesehen, wie der Glaube eine widrige Macht nach der anderen besiegt hat. Die Macht des Todes, die Macht der Herrscher, die Macht der Trägheit, die Macht der Feigheit, die Macht des Gerichts, die Macht des Faktischen und die Macht der Vergangenheit. Das hatten wir gesehen. Macht der Vergangenheit am Beispiel der Hure Rahab, der Gott ein neues Leben schenkte durch seine Vergebung und der einen Platz zuwies in seiner Geschichte. So. Und an diese Siege knüpft Vers 32 an. Und dann sagt er, was soll ich noch mehr sagen? Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte. Und dann ab Vers 33, diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, aus Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Das Erste, was wir hier sehen, das kennen wir schon aus den Versen vorher. Und darum, wenn Sie diesen Abschnitt jetzt gliedern wollen, dann schreiben Sie hin, erstens, der offenkundige Sieg des Glaubens. Der offenkundige Sieg des Glaubens. Der wird noch einmal in Erinnerung gerufen, in diesen Versen. 32 bis 35a. Und der Hebräerbrief schreibt, die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich das alles erzählen sollte. Das heißt, es gibt noch viel mehr Fälle. Das sind keine Einzelsituationen. Das ist repräsentativ, das will er damit sagen. Ich könnte noch seitenweise weitere Beispiele aufführen, die genau das Gleiche belegen. Natürlich, die Ereignisse, die ich hier konkret aufschreibe, die handeln von besonders bekannten Personen und auch von speziellen heilsgeschichtlichen Situationen, die ganz besonders wichtig waren, klar. Aber das Grundprinzip, das gilt für alle Glaubenden. Das sind nicht hier die glorreichen Ausnahmen einiger besonderer Heiliger, bei denen sich der Glaube ausgewirkt hat, die gemerkt haben, dass Gott redet und handelt. Sondern wir dürfen uns mit denen identifizieren. Das ist repräsentativ. Und dann nennt der Hebräerbrief als erstes vier bekannte Vertreter aus der Richterzeit. Das ist die Zeit gleich nach Josua, nachdem die Israeliten ins Land gekommen waren und sich dort mit ihren Gegnern und Feinden und Bedrängern auseinandersetzen mussten. Gideon und Barak, Simson und Jephtha, von denen erfahren wir einiges aus dem Buch der Richter. Das waren keine vollkommenen Vorbilder des Glaubens. Schauen Sie sich den Simson mal an, zum Beispiel. Die hatten ihre Ecken und Kanten. Die erleben wir auch in Schwäche und wir erleben auch, dass sie schuldig werden. Auch diese Richter. Und doch hatten sie echten Glauben. Und Gott hat sie berufen und Gott hat sie gebraucht, um sein Volk vor feindlichen Völkern zu beschützen. Und die Bibel zeigt uns auch, wie sie ehrlich zu Gott riefen, wie sie alle Hilfe von ihm erwarteten, wie sie sich abhängig wussten von Gott. Das ist echter Glaube. Und Barak hat den kananitischen Heerführer Sisera besiegt. Gideon rettete mit nur 300 Soldaten Israel vor den Midianitern. Als Gott sagt, du hast noch viel zu viel, wenn ihr jetzt den Sieg einfahrt, dann denkt ihr, ihr habt es selbst geschafft. Dezimiere die Truppe. Und dann geh mit den 300 Mann los. Und dann wird dem Letzten klar sein, dass es meine Kraft war, die euch zum Sieg verholfen hat. Das war Gideon. Und dann Jephtha beschützt Israel gegen die Ammoniter. Simson zwingt die Philister in die Knie. Simson war ein ganz unreifer Mensch. Ein Mensch, bei dem sich 1000 unterschiedliche Motive mischten. Er war oft unbeherrscht. Er war wahrlich kein Charaktervorbild, dieser Simson. Und doch hat Gott ihn gebraucht. Doch wusste dieser Simson, dass er von Gott abhängig war und er wurde von Gott ausgerüstet. Und dann wird David genannt. David als einziger König in dieser Reihe. Der hatte auch keine blütenweiße Biografie, wie wir wissen. Da gab es die Schuld seines Ehebruchs und die Trauer über das verlorene Kind. Aber er hatte echten Glauben. Er hat sich immer wieder zu dem lebendigen Gott geflüchtet. Er wird hier erwähnt. Und er hat zum Beispiel im Kampf gegen Goliath im Namen des Herrn den Sieg davongetragen. Und schließlich Samuel, der David zum König salbte. Samuel ist wie ein Scharnier. Er war praktisch der letzte Richter und der erste Prophet. Und den anderen Propheten, sagt Hebräer, und den Propheten. Wie viele treue Propheten gab es im Alten Testament, die Gottes Wort weiter sagten, ohne Rücksicht auf den Preis, den das für sie kostete. Das ist ein Teil der Siegesgeschichte des Glaubens. Und dann folgt ab Vers 33 fast ein Bibelquiz. Sie haben Königreiche bezwungen. Wer waren das? Zum Beispiel Josua, einige der Richter, David. Sie haben Gerechtigkeit geübt durch den Glauben. Viele gerechte Könige hatte Israel, noch viel mehr Ungerechte. Aber gerecht waren zum Beispiel David, Salomo hat viel Gutes getan als König, Asa, Josaphat, Hiskia, Josia. Und dann weiter, sie haben Verheißungen erlangt. Denken Sie nur an Abraham, dem der Sohn verheißen worden war. Und wie viele Verheißungen hat Mose von Gott bekommen und David? Und sie haben Löwen den Rachen gestopft durch den Glauben. Da denken wir an Simson, aber auch an David, der mit dem Löwen gekämpft hat, als er noch ein ziemlich junger Kerl war. Und natürlich an Daniel in der Löwengrube, der dem nicht ausgeliefert war, weil er seinem Gott vertraute. Und der hat ihn beschützt. Sie haben des Feuers Kraft ausgelöscht. Das waren die drei Männer im Feuerofen, Daniel 3. Die gesagt haben, und wir verleugnen unseren Herrn nicht und wir unterwerfen uns den falschen Götzen nicht. Und dann wurden sie in das Feuer reingepackt und man hat die Temperatur nochmal hochgedreht und es hat sie nicht zerstören können. Und als sie dann rauskamen, heißt es, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Man hat nicht mal was gerochen vom Brand. Was für eine Bewahrung. Sie sind der Schärfe des Schwertes entronnen. Elia, Elisa, David. Sie sind aus Schwachheit zu Kräften gekommen. Gideon, Simson, Hiskia. Sie sind stark geworden im Kampf. David gegen Goliath, Barak gegen Sisera. Sie haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Gideon gegen die Midianiter. Und Frauen haben Tote zurückgehalten. Die Witwe von Zarpat durch das Wirken des Elia und zum Beispiel die Frau von Schunem, von der 2. Könige 4 berichtet, durch das Wirken des Elisa. Das sind alles ganz unterschiedliche Einzelfälle, wie Sie hier sehen. Hier ist keine durchgängige Systematik erkennbar zwischen diesen verschiedenen Auswirkungen des Glaubens. Es ist ein ganzer Blumenstrauß von Belegen. Ein ganzer Blumenstrauß von Belegen dafür, dass der Glaube an den lebendigen Gott, dass die persönliche Vertrauensbeziehung zu ihm Wirkungen hat. Wirkungen, die nicht folgenlos bleiben können. Was ist diesen vielen unterschiedlichen Fällen und Situationen gemeinsam? Wissen Sie, was es ist? Über allem steht Vers 33, durch den Glauben. Das ist das Gemeinsame. Das ist wie eine Überschrift für alles Folgende. Durch dieses persönliche Vertrauen, das sich manchmal als verzweifelter Hilfeschrei geäußert hat. Durch den Glauben. Das ist das Band, was alles miteinander verbindet. Und der Hebräerbrief will uns sagen, du glaubst nicht umsonst. Du glaubst nicht umsonst. Du vertraust dem heiligen Gott nicht vergeblich, nicht folgenlos, nicht wirkungslos. Durch den Glauben. Werft euer Vertrauen nicht weg. Du darfst damit rechnen, dass in deinen kleinen und in deinen großen Situationen Gott eingreift. Dass er antwortet, dass er handelt. Du darfst das glauben. Du darfst das glauben. Großen und kleinen Situationen. Da sieht eine Frau aus einem Bürogebäude einen Mann auf der Straße stehen und der tut ihr irgendwie leid und sie sagt, der müsste Gottes Botschaft kennenlernen. Ganz seltsame Situation und sie traut sich nicht als Frau nun rauszugehen und diesen Mann anzusprechen. Ist ja auch vernünftig. Und sie betet. Sie sagt, Herr, du kannst es schenken, dass dieser Mann irgendwie dein Evangelium erfährt. Ich kann es in dieser Situation nicht. Und dann sieht sie einige Tage später, wie jemand auf diesen Mann zugeht, der da seine Mittagspause immer an dieser einen Stelle macht und ihm etwas überreicht, das aussieht wie eine Bibel. Und dann fasst sie den Mut und geht dahin und mischt sich in das Gespräch ein und dann war das ein Gideon. Ich habe gestern bei den Gideons in Uelzen gesprochen, deshalb diese neue Geschichte. Und der hatte diesem Mann eine Bibel gebracht, war mit ihm ins Gespräch gekommen und so wurde diese Bitte der Frau, die überhaupt keine Chance sah, diesem Mann irgendwie das Evangelium nahezubringen, erhört, dadurch, dass Gott den Gideon-Mitarbeiter schickte und eine Tür öffnete. Das ist nur eine kleine Situation, aber so wirkt Gott im Kleinen und im Großen. Und der Glaube dieser Frau bedeutete, dass sie gesagt hat, Herr, bitte finde einen Weg, zu diesem Mann zu reden und ihm deine Rettung zu zeigen. Und Gott hat es beantwortet. Viele Situationen, die hier in unserem Text geschildert werden, die waren nach menschlichem Ermessen aussichtslos. Aussichtslos. Und Gott hat doch einen Weg gefunden, um sie aufzulösen. Und hinterher, und das halten Sie bitte fest, hinterher war ganz klar, die Kraft dafür, die Lösung selbst, die kam immer von Gott selbst, von Gott persönlich. Der Glaube an sich ist nicht wie eine Zauberkraft, wie eine Zauberformel, mit der wir bestimmte Dinge bewirken können. Der Glaube hat nichts Magisches, sondern der Glaube ist die Hand, mit der wir uns an Gott klammern, mit der wir uns im Gebet an Gott klammern, an seine Verheißung. Das ist der Glaube, nicht eine Zauberkraft, die aus eigener Kraft wirken könne. Der Glaube kann direkt nichts bewirken, ganz wichtig. Es ist nicht so, dass wir aus der eigenen Kraft des Glaubens heraus nun die dollsten Dinge vollführen könnten. Der Glaube kann nichts direkt bewirken, sondern immer indirekt. Der Glaube klammert sich an Gott und Gottes Arm tut dann das Entscheidende. Der Glaube ist angewiesen auf Gott. Deswegen muss der Glaube oft auch warten. Der Glaube kann nichts machen nach dem Motto, jetzt lösen wir das Problem mal mit der Glaubensmethode. Aber wir klammern uns an den Herrn, wir rufen ihn an, wir vertrauen seiner Zusage. Und er handelt zu seiner Zeit. Und insofern ist der Glaube, wie die Reformatoren das genannt haben, ein Mittel. Ein Mittel zum Zweck im recht verstandenen Sinne. Der Glaube klammert sich an Christus. Und der Herr Jesus Christus, er macht das Entscheidende in unserem Leben und auch in dem Leben der anderen. Der Glaube ist kein Krampf, der irgendwelche Sachen zu bewirken versucht, sondern er ist das Vertrauen zu dem Herrn aller Herren. Und der Hebräerbrief zeigt, oft schenkt Gott es schon in dieser Welt, dass der Sieg des Glaubens wenigstens teilweise offenkundig wird. Das ist das erste, der offenkundige Sieg des Glaubens. Und dann plötzlich, mitten in Vers 35 ändert sich der Ton. Wenn Sie schon weitergelesen haben, haben Sie es gemerkt. Bis dahin könnte man denken, die Rechnung geht immer auf. Vielleicht gibt es da mal eine kurze Zeit der Anspannung, da müssen wir durch, Zähne zusammenbeißen. Aber wenn wir so ein paar Tage oder ein paar Wochen auch mal warten, dann löst sich ziemlich schnell auf. Und dann ist das so wie eine Mathematikaufgabe, bei der kein Rest bleibt. Und es ist uns alles klar. Aber so ist es nicht. Manche sind mit dieser Vorstellung vom Christsein aufgewachsen. Ihnen wurde fälschlicherweise gesagt, wenn du zu Jesus kommst, dann lösen sich deine Probleme in Luft auf. Und dann wirst du immer merken, dass Gott dir Gelingen schenkt. Dann brauchst du nicht mit Misserfolgen zu rechnen, wenigstens nicht langfristig. Und so war es nicht. Und das hat diese Menschen in große Krisen gestürzt. Weil sie gesagt haben, ist es überhaupt ein richtiger Glaube, den ich habe? Sieht Gott mich überhaupt? Wo bleibt er denn jetzt? Die letzten Verse von Hebräer 11 wollen uns auf solche Situationen vorbereiten, wo die Dinge nicht aufgehen oder nicht gleich aufgehen. Und jetzt kommt nach dem offenkundigen Sieg des Glaubens zweitens der verborgene Sieg des Glaubens. Zweitens, wenn Sie mitschreiben, der verborgene Sieg des Glaubens. Auf den ersten Blick ist man ein Versuch, diesen zweiten Punkt zu nennen, die offensichtlichen Niederlagen des Glaubens. Sehen Sie mal ab Vers 35, zweiter Teil. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangen. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schaf, Pelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis und Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Was für eine Geschichte. Offensichtliche Niederlagen des Glaubens? Nein, das wäre ein Kurzschluss. Wie oft ist das passiert, dass man Christen gesagt hat, sie sind gemartert worden, sie haben die Freilassung aber nicht angenommen. Du musst nur verleugnen. Du musst nur dich von Christus mit Worten abwenden. Du musst nur sagen, nein, ich stehe nicht zu Jesus als meinem einzigen Herrn und König. Du musst das ja vielleicht nicht mal in deinem Herzen glauben, aber Hauptsache du sprichst es aus. Und dann bist du frei. Bist ein freier Mann, kannst du deiner Familie zurück? Wie oft ist das passiert? Und dass Christen dann von dem Herrn Jesus die Kraft bekamen zu sagen, ich kann meinen Herrn nicht verleugnen. und dass sie die Freilassung eben nicht angenommen haben, im Wissen darum, dass auf sie eine Auferstehung wartet, die unendlich viel besser ist. Und andere, 36, haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Hier denken wir zum Beispiel an Jeremia. Spott und Gefängnis hat er ertragen. Und dann wird's noch schlimmer. Vers 37, gesteinigt, zersägt, durchs Schwert, getötet. Gesteinigt wurde zum Beispiel der Prophet Sacharja. Von Zersägen lesen wir in der Bibel nichts, aber eine jüdische Tradition berichtet davon, dass Jesaja von dem König Manasse zersägt wurde. Dass Manasse veranlasst haben soll, den Jesaja zu zersägen. Und wir hoffen nur, dass er vorher tot war. Und dann durchs Schwert getötet. Das erfahren wir zum Beispiel über den Propheten Uria. Und schauen Sie, in dieser Reihe könnten wir auch die beiden Bibelschülerinnen aus Brake stellen, die im Jemen ermordet wurden. Oder den Bibelübersetzer, der vor einiger Zeit in der Türkei umgebracht wurde. Das hat nicht aufgehört bis heute. Das ist nicht weniger geworden. Sie, Vers 38, deren die Welt nicht wert war, sind umhergewandert in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung an die Schlupfwinkel in der Wüste Juda, in die sich die Propheten oft hinein flüchten mussten, wenn sie verfolgt wurden. Aber all dieses Leid hat nicht dazu geführt, dass sie dem lebendigen Gott abgeschworen hätten. Nein! Und darum steht in Vers 39 am Anfang, diese alle, also aus den Versen 33 folgende und 35b folgende, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Und diese Formulierung kennen wir schon aus dem Anfang von Hebräer 11. Und sie heißt, Gott hat gesagt, ja, echter Glaube, du gehörst zu mir. Und für diese Leute hat Gott es sogar in seinem Wort, in der Bibel, schriftlich verankert, dieses Zeugnis. Er hat sich zu ihnen gestellt. Egal, ob sie Erfolg hatten oder scheinbar gescheitert waren. Diese alle sind ans Ziel gekommen. Diesen allen hat Gott bestätigt, dass ihr Glaube echt war. Alles Leid und alle Bedrohung hat sie nicht aus Gottes Hand herausgerissen. Und darum können wir auch bei ihnen mit Recht von einem Sieg des Glaubens reden, eben von dem verborgenen Sieg des Glaubens. Und schauen Sie mal genau hin, sowohl die Erfolgsliste ab Vers 33 als auch die Leidensliste ab Vers 35 stehen unter derselben Überschrift, durch den Glauben. Durch den Glauben. Und das heißt, der gleiche Glaube, der uns in den Stand versetzt, Gottes Siege zu erringen, wenn Gott das schenkt und wenn Gott das will. Der gleiche Glaube macht uns auch fähig und bereit, Not und Leid und Bedrängnis und ungelöste Fragen zu erdulden, wenn Gott das für richtig hält. Verstehen Sie? Es ist der gleiche Glaube. Die gleiche Verbindung zu dem Herrn Jesus Christus. Und es ist kein Zufall, dass die Formulierung durch den Glauben, schauen Sie in Vers 33 und am Anfang von Vers 39, wie eine Klammer um diese beiden Listen gelegt ist. Durch den Glauben in Vers 33 und in Vers 39. Das ist wie eine Klammer, in die diese beiden Listen, die Erfolgsliste und die Leidensliste, eingeschlossen sind. Und damit sagt Gott, ich kann meine Leute beide Wege führen. Beide Wege. Und es sind beides Gottes Wege. Und Gott kann und will es schenken, dass wir uns in beiden Wegen auf ihn verlassen, dass wir auf den Siegeswegen nicht hochmütig werden und dass wir auf den Leidenswegen nicht kleinmütig und verzweifelt werden. Und dann führen beide Wege zum Ziel. Und Gott sorgt dafür, dass jeweils in der jeweiligen Situation er uns den Weg führt, der für uns der beste ist und der richtige ist. Und er tut es. Und deswegen kommt für Gottes Leute am Ende immer ein Sieg dabei heraus. Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Alle letztlich zum Sieg führen. Liebe Gemeinde, der Hebräerbrief, der leistet uns hier persönlich einen ganz wichtigen seelsorgerlichen Dienst, wenn er uns zum Schluss dieses Kapitels diese beiden Listen vorlegt. Warum? Weil wir sonst durch Not und Bedrängnis zusätzlich noch in eine Glaubenskrise gestürzt würden, wenn wir das nicht wissen dürften. Ich erinnere mich noch so gut an die junge Familienmutter, an meiner ersten Pfarrstelle, die Krebs hatte. Sie gehörte dort zur Baptistengemeinde in der Nähe, aber kam oft zu uns in die Gottesdienste. Wir hatten ein gutes Verhältnis zueinander bekommen, die Familien. Und sie hatte Krebs. Und einer ihrer Lieblingsverse war Hebräer 10, 35. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Aber sie war in charismatischen Kreisen geprägt worden. Hatte dort einige erste Schritte ihres Glaubens getan. Und aus diesen Kreisen wurde ihr gesagt, der Herr will dich wieder gesund machen. Und dann wurden ihr irgendwelche Verse als Verheißung vorgelegt und gesagt, wenn du nicht gesund wirst, dann kann ich diesen Vers und diesen Zettel aus meiner Bibel herausreißen. Und so war sie geprägt. Und als es dann anscheinend nicht besser wurde mit dem Krebs, da hatte sie Angst, dass mit ihrem Glauben etwas nicht stimmte. Und sie sagt, wenn ich richtig glauben würde, dann würde ich doch gesund werden. Aber das Problem war nicht ihr Glaube, sondern das Problem war die falsche Lehre, die man ihr eingeprägt hatte. Und ich war ein junger Pfarrer und habe versucht, zusammen mit meiner Frau sie so gut wie möglich zu begleiten, sie so gut wie möglich auch von diesem Irrtum wegzuführen, aber natürlich auch nicht ihre Hoffnung zerstören wollen, natürlich, dass Gott eingreifen kann. Und hätte diese junge Familienmutter von Anfang an diese beiden Listen vor Augen gehabt, dieses Kapitel, unseren Text, dann hätten wir natürlich trotzdem um Genesung gebetet. Das erlaubt Gott uns ja, das dürfen wir ja auch. Aber wir hätten auch den anderen Weg nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Und sie wäre nicht in diese zusätzlich noch sie bedrängenden Zweifel hineingestürzt. Der Herr hat sie dann bewahrt, er hat das Geschenk, dass sie durchgetragen wurde, und bei der Beerdigung habe ich dann über Hebräer 10, Vers 35 predigen sollen. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist euch nötig, dass ihr das Verheißene erlangt. Schauen Sie, diese beiden Listen, die drei jungen Mitstreiter von Daniel, die kannten diese Wahrheit, Sadrach, Meschach und Abednego. Wissen Sie, als denen mit dem Feuerofen gedroht wurde und Nebukadnezar sagte, entweder ihr werdet verbrannt oder ihr schwört eurem Gott ab und unterwerft euch meinem Götzenbild. Was haben sie dann gesagt? Daniel 3, 17 und 18, da haben sie gesagt, unser Gott, den wir ehren, der kann uns wohl erretten aus dem glühenden Ofen und von deiner Hand sowieso. Aber, haben sie hinzugefügt, selbst wenn er es nicht tun will, sollst du wissen, dass wir deine Götter nicht ehren werden und das goldene Standbild nicht anbeten werden. Das heißt, sie haben genau diese beiden Wege gehabt. Sie haben gesagt, Gott kann es. Das ist überhaupt keine Frage, dass er es kann. Aber wir gucken nicht in seine Pläne. Wir bitten darum, dass er es tut. Aber selbst wenn Gott in seiner Weisheit und in seinem Weitblick mit uns etwas anderes vorhaben sollte, so wie er mit den beiden Mädchen aus Prag etwas anderes vorhatte, dann werden wir ihm auch darin treu bleiben. Und wir werden es akzeptieren. Und wir werden in seiner Hand bleiben. Verstehen Sie, in diesem Fall hat Gott dann doch noch einen offensichtlichen Sieg des Glaubens geschenkt, umso schöner. Aber sie hätten es auch akzeptiert, wenn der Herr sie den verborgenen Weg geführt hätte. Schauen Sie, manchmal macht Gott es auch so, dass innerhalb kurzer Zeit aus einem verborgenen Sieg ein offensichtlicher Sieg wird. Ich erinnere dran, was wir an der Apostelgeschichte gesehen haben, in Kapitel 8, Apostelgeschichte 8, wie die Gemeinde verfolgt wird. Und sie müssen flüchten aus Jerusalem. Und dann flüchten sie nach Samarien. Und aus der Fluchtbewegung wird eine Erweckungsbewegung, weil sie nämlich dort jetzt das Evangelium verkünden. Und Gott das gebraucht, um eine Erweckung dort auszulösen und große Freude ihnen zu schenken. So wirkt Gott auch oft, dass aus einer scheinbaren Niederlage ein schon bald erkennbarer Sieg wird. Manchmal macht Gott das so. Gott kann alles. Oder denken Sie an China, wo 1949 die Kommunisten an die Macht kamen und dann über 600 Missionare vertrieben wurden und von denen vier Jahre später 286 Missionare schon wieder auf einem neuen Missionsfeld waren, in Südostasien, in Japan, an anderen Stellen und dort die Botschaft jetzt ausbreiteten. Und die Missionsarbeit in China selbst wurde von den chinesischen Christen dann weitergeführt. Es hat nur der Ausbreitung des Evangeliums gedient, diese Verfolgung der Christen. So macht es Gott. So macht es Gott auch manchmal. Verborgene Siege, offenkundige Siege. Am Ende, wenn wir im Himmel sind, ich denke, wir werden nochmal staunen. Wir werden staunen, wie Gott uns oft in Situationen gesegnet hat und wie Gott seinen Plan durchgeführt hat, wo wir dachten, es ist alles gescheitert, es ist alles kaputt, es hat nichts geklappt. Und wir werden im Nachhinein sehen, wie Gottes Hand unsichtbar dran war und darüber gewacht hat und alles zum Guten wendet. Und so mündet dieses Kapitel 11 in einen großen Trost. Wenn man die Botschaft zusammenfassen will, auch die Botschaft von Hebräer 11, dann komme ich immer wieder, das ist mir in dieser Vorbereitung nochmal so deutlich geworden, dann komme ich immer wieder zu diesem Vers 35 aus Hebräer 10 zurück. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Klammert euch an den Herrn. Das ist keine Durchhalteparole. Das ist nochmal die Ermutigung, du darfst ihm vertrauen. Der Herr Jesus hat alle Macht. Er ist der Herr. Und er wird dich nicht verlassen und enttäuschen. Aber Geduld habt ihr nötig, sagt der nächste Vers, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und dann, ganz am Schluss, stützt uns Hebräer 11 im letzten Satz noch auf eine letzte Geduldsprobe. Da heißt es, diese alle haben durch den Glauben Zeugnis empfangen, aber, könnte man hinzufügen, sie haben nicht erlangt, was verheißen war. Sie haben noch nicht erlangt, könnte man übersetzen, was verheißen war. Das heißt nicht, sie haben überhaupt nichts von dem Verheißenen gesehen oder bekommen. Das steht ja schon in Vers 33, sie haben Verheißungen empfangen. Also auch das, was Gott verheißen hatte, erlebt, denken Sie an Abraham mit seinem Sohn. Hier ist nicht gemeint, sie haben überhaupt nichts von dem, was Gott verheißen hat, bekommen oder gesehen. Aber wir fragen, was hatten sie noch nicht erlangt? Was war zu ihrer Zeit noch nicht perfekt? Das steht in Vers 40, weil Gott etwas Besseres für uns, also für unsere Zeit vorgesehen hat. Denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Das Bessere ist der Messias selbst. Das zieht sich durch den ganzen Hebräerbrief hindurch. Das Bessere ist der Herr Jesus selbst, der durch sein Kreuz und seine Auferstehung das Heil bringt und vollendet. Und auch diesen letzten Sieg wird Gott Ihnen und uns noch schenken. Hier steht, Sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Aber das heißt eben mit uns. Sie sollen mit uns zusammen vollendet werden. Und das ist das Letzte, was ich am Schluss noch kurz benennen will. Nicht nur der offenkundige Sieg des Glaubens wird uns hier vor Augen geführt. Nicht nur der verborgene Sieg des Glaubens, sondern drittens, der endgültige Sieg des Glaubens. Das ist das Letzte in diesem Vers. Der endgültige Sieg des Glaubens. Jesus will uns den schenken. Wir sollen vollendet werden, wie hier steht. Die nicht ohne uns, aber wir mit ihnen zusammen. Wir sollen vollendet werden. Wir werden für immer bei Jesus sein. Wir werden den Vater von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden leiblich auferstehen von den Toten. Wir werden ohne Sünde dann sein. Das ist die Vollendung, die er schenken will, Ihnen und uns. Und zum Zeitpunkt des Alten Testaments war das noch nicht möglich, weil das Bessere noch nicht gekommen war. Aber dass Gott für uns, für unsere Zeit, für die Zeit des Neuen Testaments, das Bessere, das er da vorgesehen hatte, das ist der Herr Jesus, die große Erfüllung von Gottes Verheißung. Und so sind auch die alttestamentlichen Gläubigen getrost gestorben. Sie sind gestorben in der Gewissheit, es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Unser Herr wird uns den endgültigen Sieg schenken. Wir werden die Auferstehung, die besser ist, die endgültige Auferstehung, wir werden sie erlangen. Gott wird alles gut machen mit seinem Messias. Und stellen Sie sich vor, so wie Mose das Land Kanaan von Ferne gesehen hat, kurz vor seinem Tod. Genauso hat Mose im übertragenen Sinne auch das Kreuz Jesu und die Auferstehung von Ferne gesehen. Der Herr Jesus hat mal gesagt, Mose hat von mir geschrieben. Er hat das noch nicht bis in die letzten Einzelheiten verstanden, aber er hat es von Ferne gesehen und gewusst, der Herr kommt zu seinem Ziel, auch mit mir. Und so wie die alttestamentlichen Gläubigen auf das Kreuz und die Auferstehung vorausgeblickt haben, so blicken wir auf das Kreuz und auf die Auferstehung schon zurück. Wir kommen vom Kreuz und von der Auferstehung her. Das Bessere ist inzwischen da. Der Herr Jesus ist da. Wir können ihn kennen, wir dürfen zu ihm reden. Und in diesem Weihnachtslied ist das so großartig ausgedrückt, was der alten Väter Schar, also der Väter, von dem wir hier gelesen haben, größter Wunsch und Sehnen war und was sie geprophezeit, ist erfüllt in Herrlichkeit. Das ist unsere Situation. Der Herr Jesus ist gekommen. Wir dürfen ihn kennen. Wir dürfen zu ihm gehören. Und jetzt steht ihm nichts mehr entgegen. dass sie mit uns vollendet werden, dass wir zusammen sein werden im Himmel beim Herrn. Und das ist dann der endgültige Sieg des Glaubens, auf den wir zugehen dürfen. Und so blicken auch wir, die wir vom Kreuz und von Ostern her kommen, so blicken auch wir mit ihnen nach vorn, nämlich darauf, dass der Herr Jesus wiederkommen wird und dass er dann alles endgültig vollenden und uns nach Hause holen wird. Und dass es dann so sein wird, wie Offenbarung 21 schreibt, dass keine Tränen und kein Leid und keine Trauer und keine Angst und kein Abschied und keine Zweifel mehr geben wird. Dann wird es so sein. Und auf diesen endgültigen Sieg dürfen wir zugehen. Das ist die große Perspektive von Hebräer 11. Entscheidend ist die Zukunft. Entscheidend ist die Ewigkeit. Darauf gehen wir zu. Und bitte, das ist keine Vertröstung. Das könnten die Spötter sagen, die die tiefe Freude dieser Verse nicht begreifen. Die könnten sagen, es ist doch nur eine Vertröstung auf die Zukunft. Nein, das ist ein tiefer Trost. Warum? Weil derselbe Herr, der uns am Ziel erwartet, weil er schon jetzt mit uns auf dem Wege ist, weil wir schon jetzt jeden Tag zu ihm rufen dürfen und sagen, Herr, ich weiß nicht, wie das gut gehen soll. Ich weiß nicht, wie ich damit noch klarkommen soll. Ich weiß nicht, wie lange ich das so noch aushalten soll. Aber bitte halt mich fest. Bitte bring mich durch. Er ist schon jetzt ganz da. Ich schließe. Ein gläubiger Theologe wurde mal gefragt, wie stellen Sie sich das eigentlich vor, wenn Sie älter werden? Sie werden auch irgendwann sterben, Theologe hin, Theologe her. Haben Sie keine Angst davor? Wird das nicht auch für Sie ein schlimmer Bruch sein? Ist da nicht auch für Sie eine große Ungewissheit, ein dunkles Loch? Und dieser Theologe hat sinngemäß so geantwortet. Er hat gesagt, ja, das stimmt schon. Auch ich weiß, dass da noch eine letzte Angst sein kann. Ein letztes Grauen. Es wird fremd sein, das ist wahr, aber der gute Hirte, den ich hier kennenlernen durfte, der wird mich auch dort in Empfang nehmen. Dessen Stimme werde ich wieder kennen. Und er wird mich durchbringen, durch dieses Tal hindurch. Er bleibt. Er ist jetzt bei mir. Er geht mit. Und er wird mich auch dort in Empfang nehmen. Und liebe Gemeinde, an der Hand dieses guten Hirten darfst du in die nächste Woche gehen. Ihm darfst du vertrauen, zu ihm darfst du rufen. Und er hat versprochen, dass er seine Schafe nicht aus seinem Schutz herausfallen lässt. Er ist da. Amen.